Room secure, Your Excellency. This is Miss Potts, sir.
Aye.
Miss Potts, this is the Secretary General of the UN.
I have flown here today to speak to the President. I'm told you might be able to help.
I don't know the President. How would I know the President? I mean, I wouldn't have even voted for him. He's orange.
I mean, the President. The Doctor.
The Doctor's not a President. What's he President of?
Well, in times of crisis, Earth.
Is it okay if I get an Uber?
Wie hoch auf der Glaubwürdigkeitsskala von 1 bis 10?
Facebook?
Datenschutz.
Das ist, da ist er, glaube ich, das hat er zu spät gecheckt, ne? Das hat der Tim Pritlaff, hätte ich jetzt schon fast gesagt.
Tim Apple heißt er.
Tim Cook?
Tim Apple.
Der Apple-Tim? Der Tim, wie heißt der Tim Apple?
Weil Trump ihn jetzt so genannt hat.
Nein!
Doch, während er neben ihm saß.
Nein.
Doch.
Ach so, weil Trump sich nicht vorstellen kann, dass man eine Firma nach irgendwas anderem benennt als sich selbst.
Ja.
Genau.
Und offensichtlich hat der ja die Daten gegründet. Also, Steve Jobs hat er wahrscheinlich noch nichts gehört.
Tim Apple.
Das ist geil, oder? Ja, so Michael Dell, Tim Apple. Irgendwie. So.
Und Jeff Amazon.
Genau.
Und Larry Google.
Genau. Und Mark Facebook.
Kompa 697 über Äpplung. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 697. Kompott, den ich am heutigen grauen, angeblich nebligen, kühlen Freitag, dem 22. März 2019, Tag 81, in der KW 12 aufgenommen habe. Die Intros entstammen einmal der 7. Folge aus der 10. Staffel von Dr. Wer noch gleich, Talk to the President und Logbuch Netzpolitik 290 zu Tim Apple. Auch das ist eine mögliche Erklärung. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommt, sind nicht so sehr Zitate aus Fernsehserien oder Podcasts, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Meldungen betrachte und kommentiere, einem Teil, wo ich technische Überraschungen betrachte und kommentiere. Was davon ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, die zweite Hälfte an Politikmeldungen für diese Folge, nur echt mit Meldungen von und zur Regierung, von und zur Wirtschaft und Brexit taucht auch wieder auf. 9 Grad, angeblich foggige Cool Greetings. Die 9 Grad Comfort Level wie 9 Wind macht 2 km aus North. Visibility ist immer noch 5 km. Und für den ganzen Rest grün wieder Visapro. Da ist es schon 7,5 Grad, statt 8 Grad. Overcast mit angeblichem Light Drizzle, kleiner 0,1 mm pro Stunde. Auch den kann ich nicht konfirmen. Die 8 Grad fiel gleich 8, Taupunkt 7, Humidität 94%, Druck 10,33, vom Gerät gemessen 10,30 und der Wind macht irgendwas in 2 und 6 km. Und by the way, Sunrise, scroll, war übrigens heute 6.17 Uhr, Sunset 18.36. So, kommen wir dann jedenfalls bei der bescheuerten Regierung an. Die geht mit der Lobbygierung los, weil Freitagnachmittag Kritik an Regierungsarbeit. Merkel verspricht der Wirtschaft noch mehr Tempo. Aus den Wirtschaftsverbänden kommt Genöle an der Politik der großen Kotzerei. Nach einem Spitzeltreffen mit Bundeslobbyistin Kasner in München sagte Sklavenhalterpräsident Kramer, gerade für eine exportorientierte Wirtschaft wie die deutsche sei Planbarkeit wichtig. Ja nun, dann machen wir einen 5-Jahres-Plan und schreiben Ihnen vor, was Sie denn bis wann, wo und wie zu produzieren haben. Komisch, ich dachte Planwirtschaft fänden sie nicht so geil. Leider erlebe man derzeit das Gegenteil. Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Wollseifer, blubberte, eine schnelle Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes für Fachkräfte sei doll wichtig.
Kastner versprach den Wirtschaftsvertretern, das Tempo in der Regierungsarbeit anzuziehen. Auf Herausforderungen für die Unternehmen, etwa durch die sich abschwächende Konjunktur und die Digitalisierung, müsse man künftig schnelle Antworten finden. Beim Thema künstliche Intelligenz plädierte sie für eine gesamteuropäische Strategie. Plädiert für eine gesamteuropäische Strategie ist Dummfug für mache ich nicht. Und übrigens hier leuchten wieder die Blühviecher. Auf dem, es gab mal früher Streifen. Irgendwas. Ach, der eine Kopfhörer hat sich da in dem anderen Kopfhörerkabel verfangen. Da wundere ich mich, was zieht denn da an dem Kopfhörerkabel? So, es ist ein Kopfhörer, der am Kopfhörerkabel zieht. So, dann Berliesel. Meldung aus der Nacht zu Dienstag. Berlin, Dieselverbote an 16 Straßenabschnitten. In Berlin soll an 15 Straßenabschnitten ab Sommer ein Fahrverbot für bestimmte Dieselfahrzeuge gelten. Sieht ein Entwurf des neuen Luftreinhalteplans vor. Dieselautos und Lastwagen bis einschließlich zur Abgasnorm Euro 5 sollen dann ab dem 1. Juli in diesen Streckenbereichen nicht mehr fahren dürfen. Aber um das zu kontrollieren, da sagen die rechtsfreien Bullen, ja, das kann man ja gar nicht kontrollieren. Wo sich mir dann ja auch die Frage aufdrängt und die offensichtliche Forderung aus Polizeigewerkschaften nach, man sollte dann mehr Polizisten einstellen, kommt, warum dann nicht? Die wäre so total konsequent. Die wäre die logische Schlussfolgerung an der Stelle. Aber gut, mit Logik haben sie es wahrscheinlich nicht so. Verwaltungsgericht Berlin hat die Stadt zu den Fahrverboten verpflichtet. Luftreinhalteplan muss noch der Senat zustimmen. Außerdem gibt es eine Öffentlichkeitsbeteiligung. Betroffen sind unter anderem Abschnitte sonst wo. Interessiert mich nicht und interessiert mich noch viel weniger. So, dann Virgnose. Die Weitschaftswirsen haben am Dienstag mal wieder Wirsen von sich gelabert. Und zwar werde die deutsche Wirtschaft nach einer Prognose der sogenannten Wirtschaftswirren im laufenden Jahr um 0,8% wachsen. Im November hatten die Ökonomen in ihrem Gutachten für 2019 noch von 1,5% geredet. Das ist jetzt also zu gut Deutsch eine Halbierung. Und ich kann da auch nur wieder das sagen, was ich jedes Mal sage, wenn ich eine Prognose erwische, die signifikant von ihrer Vorgängerprognose abweicht. Eine Begründung, warum sie eine so signifikante Abweichung haben, steht da natürlich wieder nicht. Das wäre aber der interessante Teil. Die Zahlen interessieren mich nämlich eher nicht, sondern ist Ihnen eigentlich klar, warum Sie denn vorher Scheiße erwartet haben, die so nicht eingetreten ist? Wenn Ihnen das klar ist, ist ja alles gut. Wenn Ihnen das nicht klar ist, ja, dann haben Sie ein Problem. Die Hochkonjunktur sei vorerst, und ich betone vorerst, vorüber, sagte der vorblumende Sachverständigenrates Blabla Schmidt in Berlin. Du hast da unten nichts zu suchen. Du gehst oben hin. So. Eine Rezession sei aber aktuell nicht zu erwarten. Entschuldigung. Die Rezession ist laut Statistischem Lügenamt deswegen verhindert worden, weil es wäre knapp noch eine Null gewesen. Der Witz an der Null ist, dass da allerdings ganz doll viele Schätzzahlen mit reingegangen sind, weil zu dem Zeitpunkt, als das statische BIMBESamt diese Zahlen da veröffentlicht hat, hatten sie noch gar nicht die Eingangszahlen alle und haben deswegen gerätselraten. Es darf vermutet werden, dass beim Rätselraten die Idee, man könne ja noch gerade an einem zweiten Minusquartal vorbeischrammen, vielleicht auch Einfluss auf die Schätzergebnisse gehabt haben könnte. Oder anders ausgedrückt, es wäre durchaus nicht unmöglich, dass wir schon längst eine Rezession haben. Na, also sehr geehrte Wirtschaftswirrer, wenn Sie sich so realitätsfern in die Öffentlichkeit robben, dann nehme ich mir das Recht raus, da auch mal drauf hinzuweisen. Blabla, Risiken stellten der Brief und der Zollstreit mit den VSA dar. Im kommenden Jahr werde das Wirtschaftswachstum dann 1,7% betragen. Blabla. Sklavenmarkt sorgt den Wirtschaftswirsen zufolge noch für Impulse. Auch wenn die Dynamik nachlassen dürfte, Zahl der Erwerbstätigen werde weiter steigen und die Löhne und Gehälter dürften ebenso zuliegen. Ja, aber gerade mal maximal Inflationsausgleich. Und wenn man sich dann mal die Gesamtsummen anguckt, stellt man fest, dass die Lohnsenkungsphase immer noch nicht ausgeglichen ist. Noch nicht mal ansatzweise. Wir sind noch nicht mal mehr wieder bei Lohnsteigerungen in einer Größenordnung, dass man sagen kann, okay, der Abwärtstrend wäre insgesamt beseitigt. sondern seien sie froh, wenn sie einen Inflationsausgleich bekommen. Aber hey. Dann Drohnenteil. Am Dienstag hat sich das Oberverwaltungsgericht Münster hat der Regierung mal energisch in den Kaffee geurteilt. Und zwar, Regierung muss US Drohnenangriffe prüfen. Trägt Deutschland eine Mitverantwortung für VS-Drohneneinsätze in Jemen? Laut einem Urteil des OVG Münster muss die Bimbis-Republik das Handeln der VSA besser prüfen. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat nun der Bimbis-Regierung aufgegeben, VS-Drohnenmorde auf ihre Zulässigkeit nach dem Völkerrecht zu prüfen. Und zwar hatten geklagt drei Kläger aus Jemen, denen Teile ihrer Familie durch einen Mord unter Beihilfe von auf deutschem Staatsgebiet befindlichem Drohnenkontrollüberwachungsweiterleitungszentrum Rammstein abhanden gekommen ist. Und jetzt sagt hier das Oberverwaltungsgericht Münster, die Bimbis-Regierung kann da nicht so tun, als hätte sie da gar keine Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Und einfach nur mal vor vielen Jahren mal einen Brief bitte nicht beantworten. Es wäre nett, wenn Sie uns mal irgendwann, wenn Ihnen gerade mal danach ist, mitteilen würden, dass Sie Rammstein nicht benutzen, um hier Drohnenmorde zu machen. Dass wir hier nicht gerade Beihilfe zu fucking Mord begehren. Sagt das OVG, ja, zu sagen, Sie konnten ja leider nichts machen, reicht nicht. Da haben Sie schon aufzuweisen, dass Sie es mindestens mal versucht haben zu kontrollieren. No? Allerdings nicht durchgekommen sind die Kläger mit dem Anteil, wo die Bimbis-Republik festlegen solle, dass die Nutzung der VS-Basis im Rammstein für bewaffnete Drohneneinsätze unterbunden zu werden hätte. Es gäbe aber eine Schutzpflicht des deutschen Staates, wenn bewaffnete Morde auf irgendwo anders über eine Relaisstation des VS-Militärs in Deutschland laufen. Um diese Schutzpflicht nun zu erfüllen, muss die Bimbis-Republik jetzt gefälligst auch mal irgendwie überprüfen, ob die Morde mit dem Völkerrecht vereinbar sind. Spoiler sind sie nicht. Fucking Mord. Mindestens das Mordmerkmal des, du weißt gar nicht vorher, dass du gleich gemordet wirst. Kann man da locker flockig reininterpretieren. Und Völkerrecht, wir bringen da Leute um, darunter auch Kinder. Da wird es schon schwer zu argumentieren, warum man das denn sollte. Ja, aber im Krieg ist das alles erlaubt, wollen Sie uns gerade erzählen, die VSA befindet sich in einem Krieg. Können Sie denn die Kriegserklärung vom Kongress mal vorweisen? Ach, gibt es nicht? Ja, dann unterlassen Sie es doch hier, Morde zu begehen. Und übrigens, auch im Krieg ist es an sich nicht erlaubt, Kinder zu ermorden. No. Sollte das nicht der Fall sein, müsse die Bimbis-Regierung bei der amerikanischen Regierung auf Einhaltung des Völkerrechts hinwirken. Die Münsteraner Richter ließen in dieser Sache eine Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht zu. In einem zweiten Urteil wies das Gericht eine Klage einer Somalierin ebenfalls wegen Rammstein ab. Nach einem VS-Drohnenmord in seiner Heimat 2012 hatte der Somalier nämlich argumentiert, die Bimbis-Republik sei mitschuldig am Mord an seinem Vater. In diesem Fall entschied das Gericht jedoch, es könne keine Pflichtverletzung der Bimbis-Republik festgestellt werden. Der Senat habe auch nicht die Überzeugung gewinnen können, dass der Vater des Klägers tatsächlich 2012 durch eine VS-Drohne ermordet worden sei. So, na, so sehr geehrte Bimbis-Regierung, jetzt hat Ihnen ein Gericht aufgegeben, Sie haben gefälligst bei den Drohnenmorden nicht länger wegzuglotzen. Das werden die natürlich weiter versuchen. Na, aber ja. So, klag den Frag. Habe ich aus dem Heiserticker Mittwochabend rausbekommen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung, BIFRE, hat die Plattform Frag den Staat wegen der Veröffentlichung eines Glyphosat-Schlechtachtens abmahnen lassen und machte dabei einen auf Zensurheberrecht. Ja. Ernsthaft. Stein des Anstoßes ist eine Stellungnahme zum Glyphosat-Bericht der Internationalen Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation, welche das BÜFRE 2015 abgegeben hatte. Frag den Staat hatte das Papier nach dem Antrag gemäß Informationsfreiheitsgesetz erhalten und Ende vergangenen Jahres veröffentlicht. Und jetzt meinten das Bundeslandwirtschaftsministerium bzw. das BFR, was unter dem Bundeslandwirtschaftsministerium CSU regiert ist, dass das ja aber nicht mit dem Urheberrecht zusammengehe. Ey, dann weisen Sie doch mal die Schöpfungshöhe nach. Dann weisen Sie mal nach, dass Sie dem Urheber auch alles gezahlt haben, Sie Wichser. Zensurheberrecht. Ne? Ich meine, gern und oft genutzt. Hier jetzt auch. Und jetzt haben die dann eine Abmahnung rübergeworfen und fordern, das Gutachten offline zu nehmen, sowie eine Unterlassungserklärung der Plattformbetreiber. Gesetzte Frist sind schon verstrichen. Die Macher des Portals, hinter dem die Open Knowledge Foundation Deutschland steht, wollen sich dadurch aber nicht einschüchtern lassen und haben vor dem Landgericht Berlin eine Gegenklage eingereicht. Weil hey, wenn der Staat meint, mit Zensurheberrecht um sich fuchteln zu können, dann verklagt den Staat. Nachdem der Staat den Frag verklagt. Ne, dann gucke ich mir an und sage, what the fuck? Mal ganz davon abgesehen, fucking Urheberrecht ist nicht zur Verheimlichung von Dingen, die uns unangenehm sind, gedacht gewesen. Das war nie Intention der ganzen Scheiße. Aber schön, dass nächste Woche Uploadfilter beschlossen werden, womit dann sowas aus dem Internet rauszensiert werden darf. Ne? Die fragt den Staat, hey, das Vorgehen der Bundeseinrichtung für rechtswidrig. Spiffere, missbrauche das Urheberrecht, um unliebsame Berichterstattung zu unterdrücken, heißt es auf der Plattform. Wenn es sein muss, ziehen wir mit dem Fall bis vor den Europäischen Gerichtshof, kündigte Arne Semsrott an, Projektleiter von Frag den Staat. Das Urheberrecht darf nicht zum Zensurheberrecht werden. Und Spiffere meint so, ja, aber. Hintergrund ist eine wissenschaftliche Abhandlung ohne Zustimmung des Urhebers publiziert worden sei. Entschuldigung, wenn Sie diese wissenschaftliche Abhandlung verschicken und dann nach Informationsfreiheitsgesetz dazu verpflichtet sind, die rauszugeben, ja, dann ist das doch Ihr fucking Problem, wenn Sie das dann nicht dürfen. Ja, aber, das durfte doch nur ein einzelner Mensch zur Kenntnis nehmen. Ey, Entschuldigung, wollen Sie, dass jeder einzelne Mensch, der gerne dieses Gutachten lesen wollen würde, bei Ihnen auf dem Teppich steht und Ihnen mit Fristsetzung Herausgabe des Gutachtens droht, können wir gerne machen. Das halten sie aber nicht lange durch. Gibt da im Zweifelsfall genügend Leute, die dieses Gutachten ganz plötzlich lesen wollen und die das alle ein berechtigtes Interesse haben können, weil gemäß Informationsfreiheitsgesetz haben sie das Ding rauszugeben. Haben sie ja schließlich schon. No, können wir gerne spielen, das Spiel. Das schneiden sie sich aber nur selber mit. Und mit dem Zensurheberrecht um die Ecke geflattert kommen, ist also eben, ja, so ein klitzewinziges bisschen absurd. Ich weiß auch nicht. Ein deutscher Lehrerverband verlangt klare Ansage in der Politik zu den Fridays for Future. Wie wär's damit? Die Politik macht die Demonstrationen unnötig? Also spätestens vorm EuGH dürften die Informationsfreiheitskämpfer gute Karten haben, weil nach Ansicht eines Generalanwalts erfüllen behördliche Sachstandsberichte gar nicht Anforderungen an ein urheberrechtlich schutzfähiges Werk. Bei Rohin, also als solche präsentierten Informationen, dürfe der Staat sich nicht auf das Grundrecht am Eigentum berufen, weil der fucking Staat keine Grundrechte trägt. Grundrechtsträger sind die Bürger gegenüber dem Staat und nicht der Staat gegenüber den Bürgern. Wo kommen wir denn als nächstes hin? Ist alles schon mal untersucht worden. Können Sie gerne versuchen. UVP, die EPP, EVP, Fraktionen mit unter anderem der CDSU drin, hat jetzt beschlossen, vor der Wahl und auch nur bis kurz nach der Wahl die ungarische Fidesz-Partei nicht abstimmungsberechtigt in sich zu belassen. Nach der Wahl, wenn dann niemand mehr hinguckt, werden sie das allerdings wieder machen. Na, ich meine, sich jetzt von der rechtsnationalen Partei absondern kannst du bringen. Bist aber nicht so richtig glaubwürdig, wenn die CSU vorher Orban in alle möglichen Öffnungen gekrochen ist. Den immer gerne bei irgendwelchen Parteiveranstaltungen auf der Bühne hatte. Und sowieso ja genau dieselbe Scheiße von sich blubbert wie der. Nur halt nicht Hungary first, sondern Bavaria first. Bavaria only. Na, also so richtig glaubwürdig ist die Partei da halt nicht. Ja, Ihnen ist jetzt auch aufgefallen, dass es gerade ein bisschen unappetitlich ist, wenn Sie sich vor der Wahl mit den Rechtsextremen ins Bett packen und Leute dann auf die Idee kommen, also die da, wenn du die da wählst, dann hast du ja die Nazis da mit an der Backe. So, kommen wir bei der Wirtschaft an. Da hätten wir als erstes mal Ford, weil Ford schickt 5000 Stellen in Deutschland fort. Unternehmen bestätigt entsprechend den Medienberichten. Abbau soll demnach über Abfindungen und Frühverrentungen erreicht werden. Ziel sei es, schnellstmöglich wieder zu einem profitablen Geschäft zurückzukehren. Fnord hatte bereits Anfang des Jahres angekündigt, sein Europageschäft umzubauen und in diesem Zusammenhang auch Leute rauszuwerfen. In Deutschland haben sie 24.000 Personen, knapp 18.000 in Köln, 6.000 in Saarlouis und 200 in Aachen. Ja, und jetzt wollen die also mal bummelig 5.000 Leute rauswerfen oder Stellen abbauen. Was ja dann, wenn da auch Halbtagskräfte bei sind, wäre das ja gleich die doppelte Anzahl Personen betroffen. Bis zu. Aber ja, also ich meine, dass den Autokonzernen allen der Arsch auf Grundeis geht, weil die, die noch nicht mitbekommen haben, dass Verbrennungsmotoren nicht unbedingt die Zukunft sind, so wie es im Moment aussieht. Und ja, sowohl Diesel als auch Benzinautos der Umwelt ganz doll böse schaden. Ja, das haben sie noch nicht mitbekommen, ja. Und dann fällt ihnen das irgendwann auf und ihnen fällt auf, dass sie aber ihr ganzes Geschäftsmodell darauf basiert, dass sie die Scheiße weiterverkaufen, weiterbauen und verkaufen zu richtig dolle Geld. Und dann funktioniert das irgendwann nicht und dann müssen sie Leute rauswerfen, weil sie haben ja kein Geschäftsmodell. Ja, ich meine, das gucke ich mir an und sage, ja. Und wie wollen sie da jetzt zu einem Geschäftsmodell kommen? Einfach nur Leute rauswerfen. Alleine wird noch nicht zu einem Geschäftsmodell führen. Also ich sehe da noch nicht einen Weg, wie man da jetzt von dem Zustand jetzt in einen Zustand wechseln will, bei dem ein Geschäftsmodell wieder vorhanden wäre. Aber Mieteuer. Letztes Jahr gab es auch so eine Meldung. Hier Mediengerücht. Mieten steigen deutlich schneller als Löhne. Die Mieten in Deutschland steigen einem Mediengerücht zufolge deutlich schneller als die Löhne, wie die Regierungspostelle für Schlipsträger unter Berufung auf Angaben der BMBS-Regierung berichtet, nahmen die Einkommen 2017 um durchschnittlich 2,5% zu, während sich im gleichen Zeitraum die Mieten bei Erst- und Wiedervermietungen um 4,5% verteuerten. Ja, wenn das die Meldung von letztes Jahr ist, die hatte ich letztes Jahr vor einer Woche im Podcast. Es ist schön, dass Regierungspostille für Schlipsträger die ein Jahr später auch entdeckt hat. Na, also, weil, ja, genau dieselbe Antwort, die BIMBIS-Regierung, oder was, ein statisches BIMBIS-Amt, also jedenfalls genau dieselbe Verlautbarung hatte ich vor einem Jahr und einer Woche im Podcast. Ist aber schön, dass Ihnen das auch auffällt. Entwicklung, für 2018 gibt es nämlich noch gar keine Gesamtdaten, aber die Entwicklung habe sich fortgesetzt. Aha, ja, ja, also ich meine, dass die Mieten im Schnitt um einiges mehr steigern als die Gehälter. Das überrascht auch nur Leute, die die beiden Statistiken nicht schon mal irgendwo in der Nähe voneinander gesehen haben. Weil ja, das tun sie schon eine ganze Weile. Und wenn es da nicht irgendwie Indizien dafür gibt, dass es mal irgendwann aufgehört hätte, kann man davon ausgehen, dass es auch die ganze Zeit immer noch weitergeht. Aber ja, ist so. So. Na, aber hey, der Bundesterror... Pöbel, Vollüberwachungs- und Dahorm-Minister mit dem Beinamen Bau, der muss sich ja um den Bauteil nicht kümmern. Na, dass Leute irgendwie Wohnraum haben, in dem sie wohnen können, das ist ja keine Aufgabe eines Bau- und Drinnen- und Dahorm-Ministers. Na, also, weil da kann er nicht mit der Fiktion des Rücktritts drohen. Na, das gucke ich mir an und sage, ja, hätten wir doch nur einen Minister für sowas. Ein Ministerium, in dem so Themen bearbeitet werden könnten. More affordable, more affordable. So, also ja. Dann hätten wir den Stahltarif, ist eine Meldung von Sonntag früh. Stahlindustrie, 3,7% mehr Geld. Für Laufzeit, steht da nicht. Im Tarifkonflikt der Nordwestdeutschen Stahlindustrie haben Sklavenhalter und Gewerkschaften ein Ergebnis erzielt, teilte die IG Metall North Rhine-Westfalen mit. Demnach steigen die Entgelte für die rund 72.000 Beschäftigten mehr als um 3,7%. Für die Monate Januar und Februar gibt es insgesamt 100 Euro. Ab 2020 erhalten alle Beschäftigten eine zusätzliche Vergütung in Höhe von 1.000 Euro pro Jahr, die sich in maximal 5 Freitage umgewandelt werden kann. Ich mich halt sprach von einem Durchbruch, bla bla. Ja, solange da nichts von der Laufzeit drin steht, kann ich noch nicht mal einschätzen, ob das irgendwie ein gutes Ergebnis ist. Ja, sie haben da eine hohe Zahl. Ja, und das Ding läuft dann 10 Jahre und dann sind nämlich plötzlich, was waren es, 3,7% sind dann nämlich gar nichts, wenn das Ding irgendwie 3 Jahre läuft. Na, deswegen. Doimirz. Sonntagmittag, Agenturgerüchte. Deutsche Bank und Commerzbank wollen offenbar über Fusion verhandeln. Ja, fällt in die Kategorie, also gemutmaßt wurde es ja jetzt auch schon eine ganze Weile, dass die Deutsche Commerzbank da fusionieren wollen könnte. Insofern, ja, und jetzt gibt es da also Gerüchte, wo da dran steht, so, ja, jetzt hätten sie auch wirklich angefangen, laut drüber nachzudenken. Und in der Bundesregierungspressekonferenz am Montag sahen sich die Bundesregierungsmietmäuler nicht in der Lage, als größter Aktionär einer der beteiligten Banken dazu Stellung zu nehmen, wie sie es denn fänden, wenn eine von ihnen besessene Bank mit einer anderen großen Bank fusionieren würde, wo die Gefahr im Raum steht, dass die vielleicht to fail werden könnten und dass sie dann plötzlich eine Großbank an der Backe haben, wo sie schon die Deutsche alleine nicht retten können, wenn die umkippt. Ja. Man sah sich aber nicht in der Lage, irgendwie Stellung dazu zu nehmen, wie das denn wäre, wenn da mal plötzlich eine Bank an der Backe hätte, die ziemlich Kabum machen könnte, wenn sie umkippt. Ja. Also da wurde jetzt schon seit Monaten drüber meditiert in der Öffentlichkeit. Von daher fällt das in die Kategorie, also das überrascht mich nicht. Bankschwach. Montag im Bimbistag. Deutsche Bank in Ertrag schwach. Die volkswirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wird maßgeblich auch von einem funktionsfähigen und stabilen Bankensystem gestützt, das die Versorgung der Realwirtschaft mit Finanzierungsinstrumenten sicherstellen kann, aber nicht tut, behauptet die Bimbis-Regierung in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion, die nach Fusionsplänen von Deutscher Bank und Commerzbank gefragt hatte. Und nachdem die deutsche Bimbis-Regierung sicher gerne ein bisschen Zeit lässt mit Antworten, kann man davon ausgehen, dass also der Linksfraktion diese Fusionspläne zumindest als Mutmaßung schon vor geraumer Weile bewusst wurden. Die aktuell schwache Ertragslage sei jedoch eine große Herausforderung für den deutschen Finanzsektor, so die Bimbis-Regierung. Daher müssten die Banken ihre Geschäftsmodelle überprüfen und bei Bedarf anpassen, um auch langfristig eine positive wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland zu unterstützen. Bla 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 bla. Bla bla. Aber ich meine, das gucke ich mir an und sage, Schwurbel, 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 sie geben nicht zu, dass ihnen ja eigentlich, na, als Großaktion, als größter Aktionär einer der beteiligten Banken, könnte man davon ausgehen, dass sie darüber informiert sein sollten, wenn solche Pläne plötzlich sich in halboffiziell manifestieren. Spätestens wenn sie sich in offiziell manifestieren, muss der Aktienherausgeber ja auch seine Aktionäre informieren. Und sie wollen uns erzählen, sie hätten da gar nichts mitbekommen von. So, der Boeing-Quatsch ging dann auch diese Woche nochmal eine Runde weiter, weil Mittwoch früh das VS-Verkehrsministerium eine Untersuchung des Zulassungsverfahrens für die Boeing 737 MAX 8 in Auftrag gegeben hat. Und in der Zwischenzeit sind da bei der Frage, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass ein Flugzeug, was relativ offensichtlich unter bestimmten Umständen, wie zum Beispiel der eine Angle-of-Attack-Sensor, der fürs MCAS-System benutzt wird, ist nicht so, als gäbe es nicht noch einen zweiten, aber der eine Angle-of-Attack-Sensor, wenn der irgendwie faulty Readings gibt, dann steuert der Computer das Flugzeug energisch in den Boden und die Piloten können nicht viel dagegen tun. Und das MCAS darf mehrfach die Nase nach unten drücken. So weit, dass es dann auch wirklich technisch unmöglich ist, für die Piloten irgendetwas dagegen tun zu können. Und die Funktion, dass man rausfinden kann, ob die beiden Angle-of-Attack-Sensoren, die im Flugzeug verbaut sind, vielleicht unterschiedliche Messwerte fallen lassen, das ist ein kostenpflichtiges Add-on. Ist nicht so, als wäre irgendwie ein Flugzeug, was vom Computer in den Boden gerammt wird, vielleicht ein klitzewinziges bisschen sicherheitsrelevant hätte gewesen sein können. Ja, wer hat denn für die FAA die Zertifizierung da gemacht? Ach, das hat Boeing selber gemacht. Boeing hat sich selber zertifiziert, dass die Flugzeuge sicher sind. Nun, spätestens nach dem zweiten Absturz, der verdächtig danach aussieht, zumindest von den Telemetriedaten, die von außerhalb des Flugzeugs noch einsehbar sind, kann man mutmaßen, und auch nachdem die Flight Data Recorder angefangen wurden auszuwerten, hieß es auch so, ja, also das sieht aus wie, es könnte sein, dass das der genau gleiche Ablauf gewesen sein könnte. Da könnte man dann auf jeden Fall auch mal nachgucken, ob es sich vielleicht um den einen oder anderen Gesetzesverstoß gehandelt hätte haben können. Weil Flugzeuge, die relativ offensichtlich in den Boden rammen, die sollte man nicht als sicher deklarieren. Wer hat denn das geprüft? Ach, das hat der Hersteller selber sich zertifiziert. Ja, geil. No? Und also da ist jetzt also auch eine Kriminelle. Gab hier irgendwelche Kriminalitätsuntersuchung in der Pipeline. Das kommt wohl auch nicht so häufig vor. Bikezien. Das ist eine Meldung von Mittwochvormittag. Bayer-Aktien brechen nach Glyphosat-Schlappe ein. Und zwar hatte da eine Geschworenenjury in San Francisco entschieden, dass der Monsanto-Unkrautvernichter Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat ein wesentlicher Faktor für die Lymphdrüsenkrebserkrankung eines Klägers gewesen sei. Was dann effektiv heißt, also jetzt hat in VSA ein Gericht gesagt, Glyphosat erregt Krebse. Und Bayer, die sich ja nun den Hersteller gerade neulich einverleibt haben, deren Aktien sagen so plumps. Ja, sowas. Boeing International. Trollfe am Mittwoch. Die Boeing-Geschichte führt gerade zu größeren internationalen Eskalationen. Und zwar hat die FAA, die amerikanische Luftsicherheitsbehörde, ja anscheinend auf Tests verzichtet und Boeing sich selbst zertifizieren lassen. Und als es dann zu den Abstürzen kam, saßen die so lange auf ihren Händen, bis mehrere andere Luftsicherheitsbehörden die Flugerlaubnis entzogen hatten. Damit haben sie jetzt viel Vertrauen verspielt, auch im Inhalt. This report included the startling information that the U.S. Department of Justice launched a criminal investigation. A U.S. criminal investigation outside of suspected bombing or terrorism is unheard of in accidents. Ups. Schlimmer noch, internationales Vertrauen in die FAA erschüttert. Kanadische Luftsicherheitsbehörde hat angekündigt, dass sie sich nicht mehr auf die Untersuchungen der FAA verlassen, sondern die MCAS-Software selber prüfen wollen. Manns davon abgesehen, dass es eine nicht ganz unberechtigte Frage ist, ob da überhaupt Software alleine irgendwas fixen können wird. Weil wenn der Rechner, auf dem die Software läuft, nur einen Eingangswert vom AOE-Sensor hat, dann wird er nicht den zweiten AOE-Sensor anfassen können. Das ist jetzt irgendwie nicht so richtig geil. Wie wäre es damit? Er sagt, okay, es handelt sich um ein neues Modell von Flugzeug. Ja, auf das müssen die Piloten neu trainiert werden. Weil apparently verhält es sich eben doch nicht in allen Umständen so wie die bisherigen Modelle. Na, aller spätestens, wenn das Flugzeug sich selbsttätig energisch in den Boden rammen will, ist ein guter Grund zu sagen, also das haben frühere Flugzeuge nicht gemacht. Das ist eine Abweichung. So, und jetzt ist also die Frage so, ja, wie sieht denn das aus, so Boeing-Zertifizierung, FAA, so richtig geil ist das alles nicht. Und now with confidence in the FAA shattered by its slow response to grounding, it was the last agency to do so, Transport Canada said in essence it won't take the FAA's word, the problem is solved. And Europe's EASA followed suit. It too will conduct its own review of the MCAS software upgrade before lifting the grounding order on the MAX. So, und die Firmen, die die Scheiße gekauft haben, haben jetzt das Problem, dass sie Flugzeuge haben, die nicht fliegen dürfen. Boeing? Wie wär's damit? Schadensersatzansprüche. Ja, und es wären dann auch Aufnahmen aus dem Cockpit der vor einem halben Jahr abgestürzten Lion Air Maschine aufgetaucht. Und die hören sich wohl, also sind noch nicht veröffentlicht, aber die hören sich wohl danach an, dass sie da die ganze Zeit krampfhaft versucht haben, irgendwie des Problems Herr zu werden. Und es gab dann auch noch irgendwo einen Bericht, dass bei einem von den Flugzeugen, bei einem der Flüge vorher, nur zufällig ein Pilot dabei war, der eigentlich gar nicht ins Cockpit hätte müssen, der aber den richtigen Hinweis gegeben hat, schaltet das MCAS aus. Und zwar so. Das ist offensichtlich auch nicht so, dass man das MCAS ausschalten kann, so wie man ansonsten in der Boeing die ganze Computer-Augmentation loswerden kann. Sondern da muss man noch ein bisschen was anderes machen. Und wenn man das nicht weiß, ja, rums. Aua. So, und dann Gustraf. Google hat noch eine weitere Milliardenstrafe von der EU-Kommission abbekommen, wegen, weil bei AdSense for Search können andere Internetseiten Google-Suchmasken einbinden und erbringen dafür Gegenleistungen. Brüsseler Behörde hat Googles Geschäftsverfahren irgendwie nicht geil gefunden, wegen, weil, frag mich nicht. Dann gibt es halt mal wieder eine Strafe. Keine Ahnung, ob das was bringt. Und eine Flugpanne von gestern. Da hat nämlich die Fluchsicherung irgendeine Softwarepanne gehabt. Und deswegen dann die Anzahl gleichzeitig abzufertigender Flugzeuge reduziert. Was dann wiederum auch nicht so richtig geil ist. Und zwei Meldungen haben wir noch. Nämlich am Montag hat House of Commons Speaker John Bercow Theresa Merz einmal aufs Tablett gehustet und gesagt, das ist ja schön, dass sie dasselbe Gesetz eine Woche nach der letzten Runde schon wieder unverändert im House of Commons abgestimmt haben will. Aber es gab da aus dem Jahr 1604 originär eine Regelung, die sagt, so nicht. Die hat er jetzt rausgeholt und hat gesagt so, nee, Theresa Merz, wenn ihr das Volk nicht mehrfach dieselbe Frage fragen wollt, warum wollt ihr das Parlament dieselbe Frage mehrfach fragen? Klatsch. Und dann ist Theresa Merz dann also zu einem EU-Schwöpfel hingewandert mit dem Gebettel, können wir den Brief vielleicht so um, sagen wir mal, 3 Monate verschieben? So bis 30. Juni. Einen längeren Aufschub werde es mit ihr als Regierungschefin nicht geben. Shadow Ratio 4,5 von 7.48 Uhr übrigens bis 17.04 Uhr. Und Spoiler, die Antwort ist, naja, also es gibt maximal eine Verschiebung bis Dingson 20. Mai, wo nämlich die EU-Parlamentswahl losgeht. Aber nur unter der Voraussetzung, dass bis in 2 Wochen das britische Parlament den Mist, der da bisher ausverhandelt wurde, abnickt. Also ich meine, den, wo der Speaker of the House sagt, das kommt übrigens nicht mehr zur Abstimmung unverändert. Ja, ups. So, kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wären wir bei PS22 von 2015 beim Titel Cool Kids. Der ist 2 Minuten 23 lang, gefolgt vom schönen Morgen vom 11. März, wo sich Küppersbusch zu AKKs Antwort auf Macron in 4 Minuten 18 ins Benehmen gesetzt hat. Warum antwortet eigentlich irgendeine Troller von irgendeiner großen Partei auf einen ausländischen Staatschef? Wer hat eigentlich Frau Krampf-Krampfen-Pampf ermächtigt, sich außenpolitisch ins Benehmen zu setzen? Die ist ja noch nicht mal mehr innenpolitisch relevant. Die, wie auch immer, kriegt ihr das noch auf und in die Ohren. Und ich sage dann erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, weniger fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr eine Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich ein, das als Tweet at Kompott, Mail an kompiblog@gmail.com oder Kommentar im Kompiblog.de unter dem Eintrag zu Kompott 697 Teil 2 einzustellen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ja nichts dazwischen kommt. Without knowing, and he says,
Vor einigen Tagen hat der französische Präsident Macron ein Manifest für ein starkes Europa präsentiert. Nur noch ein paar der Ideen. Gemeinsame Grenzpolizei, gemeinsame Asylbehörde, höhere Militärausgaben. Und man wartete hierzulande sehnsüchtig auf eine Antwort der Kanzlerin.
Immer wenn man sowas von französischen Präsidenten liest, fragt man sich eigentlich, wo ist die Bundesregierung?
Sagte zum Beispiel der Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck. Nun hat gestern in der Welt am Sonntag statt der Kanzlerin die CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer Stellung bezogen. Und das wirft Fragen auf. Die Spitzenkandidatin für die Europawahl von der FDP, Nicola Beer, sagte:
Es ist bemerkenswert, dass nicht die Kanzlerin, sondern Frau Kramp-Karrenbauer antwortet, die ja weder ein Regierungsamt noch ein Parlamentssitz hat. Man fragt sich, wo ist die Antwort der Bundesregierung? Oder hat die Kanzlerin mit ihrer Kanzlerschaft schon abgeschlossen?
Ja, das fragt man.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Schönen guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Hallo, guten Morgen, ich bin da.
Frage, wer regiert uns da eigentlich noch?
Ja, regiert ist das Gleiche. Die Vorschläge Macrons verhallen ungehört. Das ist bei Ihnen inzwischen, was Deutschland angeht, gute Tradition, dass die Kanzlerin einmal mehr nicht direkt oder auch nur mit einem ähnlich pompösen Aufschlag geantwortet hat, kennen wir schon. Aber dass dann jemand anders aus der Kanzlerpartei, nämlich die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, antwortet, das ist in der Tat ungewöhnlich, zumal ihre Antwort sehr defensiv ist. Sie will den europäischen Mindestlohn nicht, den Macron vorgeschlagen hat. Das ist bemerkenswert, weil wir immer ein bisschen staunen, dass Europa eine Wirtschafts-, eine Militär-, eine Migrationsabwehrbewegung ist, aber keinesfalls eine soziale Bewegung. Das macht es auch so unbeliebt bei manchen. Vorschläge wie, wir sollten Unternehmen, die europäisch agieren, bei der Auftragsvergabe bevorzugen, werden nicht beantwortet. Eurozonenhaushalt, ein alter Traum der Franzosen, werden nicht beantwortet. Und stattdessen sagt Frau Kramp-Karrenbauer, so richtig mit Dafke, das Europäische Parlament hat einen zweiten Sitz neben Brüssel, nämlich in Straßburg in Frankreich. Den könnten wir doch mal streichen. Also, das ist schon ein bisschen schroff, was Annegret Kramp-Karrenbauer da macht. Aber Macron könnte es ja wegbuchen und sagen, was interessiert mich, was irgendeine Parteivorsitzende erzählt. Ich warte weiter auf eine Antwort von mon cher Angela.
Die AK-Kanzlerin-Frage birgt ja eine Menge Sprengstoff momentan. Die Werteunion innerhalb der CDU will jetzt einen schnellen Wechsel zwischen AKK und Merkel. Die SPD droht dann, die GroKo platzen zu lassen. Mit Recht?
Ja, das ist ein souverän rausgespieltes Eigentor, vom Elfer ins eigene Netz von der Werteunion, weil sich ja gerade die ganze CDU aufgeregt hätte. Die SPD würde immer nur diese Debatten anzetteln. Sah Ministerpräsident Tobias Hans die Frage nach einem vorzeitigen Wechsel an der Spitze, stellt sich nicht. Das ist ein angedrohter Amoklauf der SPD. Ministerpräsident Daniel Günther, CDU in Schleswig-Holstein. Ich kenne niemanden in der Union, der über so ein Wechselszenario nachdenkt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, die SPD sollte gute Arbeit leisten in der Koalition, statt ständig Debatten anzuzetteln. So wurde letzte Woche reagiert auf einzelne Stimmen aus der SPD. Johannes Kahrs, Sebastian Hartmann, Kevin Kühnert, die sagten, also wir werden die Kramp-Karrenbauer nicht mitwählen. Wir stehen hier nur für Frau Merkel. Und das ist das Szenario im Moment. Im Ende Mai sind die Europawahlen, spätestens dann im Herbst, wenn in Brandenburg, Thüringen im Oktober gewählt wird, September, Oktober, dann werden beide Parteien wissen, was denn ihre Wechsel an der Spitze so gebracht haben. Und es sind beide sehr nervös. Die Ansage ist, die SPD lässt eher die Koalition krachen und möchte Neuwahlen, bevor sie jemanden zur Kanzlerin wählt, den auf den Wahlplakaten nicht drauf. Und die Ansage in der CDU, CSU ist für manche sogar noch, na, vielleicht kriegen wir die Kramp ja dahin so weit unter Druck, dass wir Friedrich Merz zum Kanzlerkandidaten machen können. Bis dahin geht diese von vornherein verfuschte Legislatur so weiter, deren einziges Wunder ist, dass zwischendurch gute Sacharbeit gemacht wird, die keiner bemerkt.
Es kommentierte Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Ja. Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.